Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Nida. Wir sind im 10. Kapitel Perek Yud in der 5. Mishnah Hey. Haisha Shemet, eine Frau, die leider verstorben ist, Ve'atzame Männer Revi'itam. Und nach ihrem Tod ist ein Revi'it, das ist ein bestimmtes Maß an Blut von ihr ausgeflossen. Und zwar von jeder Stelle ausgeflossen, mit einem Amishum Ketem. Dieses Blut dann verunreinigt, so wie ein Ketem, so wie ein Fleck von einer Nida und umetamabe Ohel und verunreinigt auch über Ohel, über eine Überdachung. Was ist damit gemeint? Blut, das aus der Gebärmutter einer Frau austritt, selbst nach ihrem Tod, hat diese rituelle Unreinheit, das sagt Tana Kama, und das, obwohl die Frau es nicht gespürt hat, weil sie nicht mehr am Leben war, macht dieses Blut unrein, und zwar ebenso, so wie es auch sonst, wie zu ihren Lebzeiten so ein Blut unrein gemacht hätte, nämlich selbst ohne ein Mindestmaß, also selbst nur ein Minimum. Es wird nur beschrieben, dass es so wie ein Fleck, so wie ein Ketem verunreinigt, weil es eben hier doch ein Sonderfall ist, weil die Frau nicht mehr am Leben ist. Trotz allem treffen alle Formen der Unreinheit dieses Blut, so als hätte die Frau es, so als hätte die Frau dieses Blut abgesetzt, ausgeflossen, wenn das Blut bei ihr ausgeflossen wäre, noch zu Lebzeiten. Zusätzlich allerdings, wenn das Blut wirklich gesamt, das Blut, das eben nach ihrem Tod noch ausfließt, ein Mindestmaß von diesem Revi'it hat, daher kommt das eben auch hier in der Mishnah, dann verunreinigt es auch als Teile des Körpers einer leblosen, einer toten Person. Und als solches, wenn dieses Mindestmaß von einem Revi'it gegeben ist, verunreinigt es auch als Ohel, das heißt, das ist eine Form der Übertragung von ritueller Unreinheit, die eben bei toten Menschen gegeben ist. Das bedeutet, wenn sich dieses Blut dann innerhalb derselben Überdachung wie eine andere Person oder Gegenstände befindet oder sich eine Person darüber beugt oder dieses Blut aus irgendeinem Grund über eine Person ist, dann wird diese noch lebendige Person von diesem Blut dann verunreinigt. Sozusagen die Unreinheit strahlt aus innerhalb derselben Überdachung bzw. nach oben hin, wenn man sich darüber beugt. Sozusagen, es gibt hier die zwei Formen von der Strenge dieser rituellen Unreinheit. Auf der einen Seite selbst ein Minimum vom Blut, wenn es von einer Frau austritt, macht hier ebenso nach dem Tod dieser Frau ebenso unrein. Und wenn es das Minimum von einem Revi'it hat, macht es ebenso unrein über die Transfermöglichkeit von Ohel. Rabbi Yehuda meint, ein Name tam amishum ketem, die Frau das Blut wird nicht verunreinigt als ketem, als so ein Fleck, mipneshne karmische meta, weil das Blut ausgeflossen ist, erst als sie gestorben ist. Und seine Meinung ist, dass bei einer Frau, die gestorben ist, das Blut, das hier abgesetzt ist, gilt eben erst nur ab dem Zeitpunkt, wo sie gestorben ist, und macht hier eben nicht unrein, sondern Blut macht nur unrein vom Moment, wenn es von einer lebendigen Frau herausgeflossen ist. Bei einer Frau, die gestorben ist, gilt es hier nicht als Blut einer Nida, sondern allenfalls als Blut einer toten Person und hat dann hier das Reglement von Körperteilen, beziehungsweise hier in dem Fall eben Blut von toten Personen. Umode Rabbi Yehuda. Allerdings gibt Rabbi Yehuda hier schon recht. Beyoshevet al-Mashper, eine Frau, die am Gebärstuhl sitzt. Das war eine bestimmte Einrichtung, wo eben Frauen, gibt es ja heute auch noch in Spitälern, wo Frauen gebären, Kinder bekommen, und im Zuge eben dieses Geburtsvorganges leider um Meta ist sie gestorben, aber eben sie war schon dabei, jetzt ein Kind auf die Welt zu bringen, wer zahme Männer Revi'it Dam, und dann ist ein Revi'it Blut von ihr ausgeflossen, Shihim mit Tamame Shum Ketem. Dann dieses Blut hier, selbst wenn es nach ihrem Tod ausfließt von ihr, macht auch laut der Meinung von Rabbi Yehuda in diesem speziellen Fall unrein, weil dieses Blut ganz klar im Zuge nämlich des Geburtsprozesses sich bereits gelöst hat von der Frau, auch wenn es erst nach deren Tod zum Vorschein kommt. Das heißt, in diesem speziellen Fall macht dieses Blut sehr wohl unrein, auch als sogenannter Fleck, als Ketem. Wenn das aber nicht in diesem konkreten Fall ist, dann macht das Blut nur unrein, so die Meinung von Rabbi Yehuda, wenn es ein Revi'it hat, so wie eben Blut auch einer anderen toten Person, nämlich im Zuge von Oel etc., aber hat eben nicht diese Strenge wie von dem Blut einer Nida. Amar Rabbi Yose sagte daraufhin, Lefichach einhamet amar ve'ohel. In so einem Fall, nämlich bei einer Frau, die auf dem Geburtsstuhl sitzt und wenn sich dann hier Blut bilden sollte und das auch zum Vorschein kommt, nachdem sie leider gestorben ist in dieser Situation, kann dieses Blut doch laut der Logik von Rabbi Yose nicht verunreinigen als Oil. Also sozusagen, es gilt dann nicht als Blut einer toten Person, denn Rabbi Yose sagt, das komplette Blut, in so einem Fall würde sich das komplette Blut aus der Gebärmutter bereits gelöst haben im Körper, und das Blut, das selbst nach ihrem Tod hervorscheint, ist eben nicht Blut einer toten Person, sondern es hat sich bereits gelöst, als sie noch am Leben war. Hat sich das Blut gelöst, als sie noch am Leben war, gilt es nur als Blut einer Nida, allerdings nicht als Blut einer toten Person, weil es hat sich bereits gelöst, als sie noch am Leben war, und zwar komplett. Rabbi Yehuda allerdings im Gegenzug dazu sagt dann weiter in der Gemara, im Talmud, dass es nicht ausschließlich, sondern es hat sich nur ein Teil gelöst, als sie noch am Leben war. Ein anderer Teil ist dann noch ausgeflossen, als er bereits gestorben ist, und das sozusagen vermengt sich dann und macht dann ebenso unrein über Ohel. Wir befinden uns bei der Mishnah von Masechet Nida. Wir sind im 10. Kapitel Perek Yud in der 6. Mishnah Vav. Wir haben ja schon gelernt, dass eine Frau, die ein Kind zur Welt bekommt, eine bestimmte Periode unrein ist. Bei einem Buben, wenn sie zur Welt bringt, 7 Tage. Bei einem Mädchen sind es 14 Tage. Und danach sogenannte Yemei Tor hat, also Tage, an denen sie absolut rein ist. Das heißt, selbst wenn sie an diesen Tagen Blut sehen sollte, gilt sie weiterhin als rein. Das bedeutet, bei den Buben sind diese Yemei Tor vom 8. Tag nach der Geburt bis zum 40. Tag. Bei den Mädchen sind es vom 15. Tag nach der Geburt bis zum 80. Tag danach. Und danach geht die Frau wieder in den regulären Zyklus zurück. Das bedeutet, die Frau nach diesen 7 Tagen bzw. nach diesen 14 Tagen taucht sie in einer Mikwe unter, und dann hat sie sozusagen diese Yemei Tor. Jetzt in diesen Yemei Tor darf sie zwar mit ihrem Ehemann beisammen sein, aber sie darf nicht Opfer bringen bzw. sich mit Kodashim, mit geheiligten Dingen beschäftigen, das ist auf der einen Seite, und es wurde auch festgesetzt, dass sie nicht sich mit, dass sie nicht die Truma, das ist die rituelle Abgabe an die Kohanim, ebenso nicht berühren darf, weil sie sozusagen, sie hat zwar auf der einen Seite, hat sie sich zwar schon untergetaucht, auf der anderen Seite ist sie doch noch in irgendeiner Form von Zeitmessung inbegriffen, die noch mit ritueller Unreinheit auch zu tun hat, nämlich die infolge ihrer Geburt, der Geburt noch entstanden ist. Und deswegen hier gibt es für diese speziellen Formen, nämlich für die Kodashim, Opfergaben zum Beispiel, beziehungsweise diese Truma-Abgabe an die Kohanim, gibt es hier spezielle Anforderungen. Jetzt sagt unsere Mishnah, Barishna Hayo Umrim, anfangs sagten noch die Weisen, Hayoshevet al Dam Tohar, also die Frau, die in ihren Yemei Tohar begriffen ist, das heißt vom 8. bis zum 40. beziehungsweise vom 15. bis zum 80. Tag, je nachdem, ob man ein Bub oder ein Mädchen auf die Welt gebracht hat, diese Yemei Tohar genannt. Und wenn sie sich darin befindet, Haytam Aram Maim La Pesach, dann darf sie Wasser von einem Behältnis in das andere Behältnis für die Zubereitung des Pesachopfers schütten. Sie darf allerdings nicht das Wasser selbst berühren, obwohl dieses Wasser eigentlich nicht direkt das Opfer ist, sondern nur ungeheiligt. Es ist das für einen Kodashim, für den geheiligten Zweck zur Seite gelegt wurde. Und trotzdem durfte sie dieses Wasser selbst nicht berühren, weil sie eben hier diese strenge, weil es dafür eben eine sehr strenge Form von Reinheit gab, der sie nicht entsprach, weil sie sich noch in diesen Tagen der Yemei Tohar befand. In diesem Status nämlich gilt sie als sogenannte Shenila Tuma, also hat nicht mehr die Form von einem Avatoma, das haben wir schon öfters gesprochen, das ist also eine Quelle von der rituellen Unreinheit. Davon weggehend haben wir dann die erste Stelle weg von der Tum'a, also ein Rishon Latum'a und danach ein Shenila Tum'a, jeweils eine Position, je weiter man sich von der Tum'a, von der rituellen Unreinheit befindet, desto weniger Dinge kann man rituell unrein machen, beziehungsweise dann am Ende nur noch wirklich Kodashim beispielsweise verunreinigen. Es würde jetzt zu weit gehen, das im Detail zu besprechen. Jedenfalls gilt sie als Shenila Tuma und daher macht sie in dieser Form, verunreinigen sie die Truma in dieser Abgabe an die Kohanim und Kodashim ebenso, also geheiligte Dinge ebenso, allerdings nicht ungeheiligte Nahrungsmittel. Aber allerdings dieses Wasser eben schon, weil es eben zur Seite beiseite gelegt wurde, speziell gewidmet wurde für die Verwendung mit Kodashim. Deswegen durfte sie dieses Wasser nicht verwenden. Allerdings die Gefäße, in denen sich das Wasser befindet, durfte sie sehr wohl hantieren, weil die Tum'a, diese rituelle Unreinheit, nicht auf Gefäße übergeht, sondern wirklich nur durch die Berührung direkt mit dem, in diesem Fall Wasser an sich selbst. Chazrun Omar dann allerdings nach einer Zeit, haben sie eine andere Entscheidung getroffen, nämlich dann haben sie entschieden, Rei Kemagat Me Mit. Sie gilt dann, später hat man gesagt, dass die Frau gilt als, die sich in diesem Yemei Tohar befindet, wohlgemerkt, gilt als eine Frau, die eine Person berührt hat, die wiederum eine Tote Person berührt hat. Das bedeutet, dass sie dann eine Person, die eine tote Person berührt, wird dann Avatum'a und sie gilt als eine Person, die diese Person berührt hat. Sie wäre dann nicht mehr ein Shenila Tum'a, wie noch anfangs gesagt, sondern ein Rishon Latum'a. Das bringt jetzt auf der einen Seite eine strengere Form, auf der anderen Seite eine leichtere Form. Und zwar, all das gilt, allerdings gilt sie als ein Rishon Latum'a, nur La Kodashim, nur für die Kodashim, das heißt nur für diese geheiligten Dinge, die Opfergaben zum Beispiel, an sich selbst. Kedivrei Beit Hillel, so sagten es die Gelehrten vom Lehrhaus von Hillel. Das bedeutet auf der einen Seite, dass sie als ein Rishon Latuma, würde sie Kodashim zu einem Sheni Latuma machen und nicht wie noch im Fall davor zu einem Shlishi Latuma, das heißt, die Kodashim, die sie nun berührt, würden eine intensivere Form von Unreinheit mit sich tragen. Auf der anderen Seite, das gilt dann nun nicht mehr für Chulin, also nicht mehr für Nahrungsmittel, die nicht geheiligt sind und auch nicht für Nahrungsmittel, die speziell gewidmet wurden, jetzt um mit heiligen Dingen um für Geheiligtes zu verwenden. Das heißt, dieses konkrete Wasser hätte sie sehr wohl nun berühren können und das wäre kein Problem gewesen, weil dieses Wasser ist ja eigentlich Chulin-Wasser, ist ja selbst nicht Kodashim und unserem Mishna lehrt ganz klar nur Le Kodashim, also nur für die Opfergaben hier direkt und nicht eben für anderes, so sagt es das Lehrhaus von Beit Hillel. Eben für Chulin gilt sie weiterhin als ein Shenila Tuma und da dann aber selbst für Chulin das beiseite das gewidmet wurde, speziell für den Zweck von Kodashim. Beit Shammai umrim, das Lehrhaus von Shammai allerdings lehrte, Af Kitme Met. Sie gilt vielmehr als eine Frau, die sich in Yemei Tor befindet, gilt laut dem Lehrhaus von Shammai als so wie eine Frau, die eine tote Person, und zwar jetzt was Kodashim betrifft, was die Opfergaben an sich betrifft, gilt sie wie eine Person, die eine tote Person direkt berührt. Das heißt, da gilt sie als eine Av Hatum, auf der Stufe von einem Avatuma, also immer noch eine Quelle von der Tuma selbst, was Kodashim betrifft. Wiederum macht das bei Kodashim einen Unterschied laut Beit Shammai, nämlich versetzt sie somit Kodashim, wenn sie diese berührt, in einen noch Tum'a-intensiveren Zustand. Nämlich nun sind die Kodashim, die sie berührt, ein Rishon der Tum'a und nicht, wie bei Beit Hillel meint, ein Sheni der Tum'a und auch nicht, wie die Weisen früher gesagt haben, wären die Kodashim überhaupt nur ein Shlishi der Tum'a gewesen. Also nun laut Beit Shammais Meinung ist, wenn diese Frauen und Kodashim berührt, dann werden diese Kodashim noch intensiver mit Tum'a befleckt, nämlich werden sie ein Rishon Latuma. Allerdings auch Beit Shammai hat dieselbe Meinung hier, was Beit Hillel meint bezüglich dem Wasser jetzt, beziehungsweise eben Chulin, die sie berührt. Da gilt sie eben weiterhin als ein Sheni Latuma. Und daher ebenso laut der Meinung von Beit Shammai ist eine Frau, die sich eben mit diesem konkreten Wasser, was die Mishnah eben angeführt hat, selbst wenn es bereitgestellt wurde, um mit Kodashim zu verwenden, macht sie dieses Wasser nicht rituell unrein.